des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir wollen auf den Predigtext hören, es steht in Philipper 1, 27 bis 2, Vers 11.
Philipper 1, Vers 27. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus. Damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin und von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, sodass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in den Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Elias wird euch das vielleicht schon berichtet haben. Auch von mir kann ich das so weitergeben, dass Gott eine sehr gesegnete Freizeit geschenkt hat. Die ist jetzt zwar schon 14 Tage her knapp, aber ich bin immer noch ganz erfüllt. Und wisst ihr, was das Schönste an dieser Sommerfreizeit ist? Das ist die Gemeinschaft. Wie die Gruppe zusammenwächst. Ja, diesmal waren auch wieder eine Handvoll Neue mit dabei, mindestens, wir waren ein paar mehr. Und eine sagte dann in der Runde am Ende, ja, als ich euch dann am Anfang gesehen habe da in Görlitz, da habe ich mir auch gedacht, was ist denn das für ein Haufen so. Aber am Ende war es dann einfach nur Herzschmerz, als man sich wieder trennen musste. Ja? Wir haben angefangen erst mit der Paddeltour, ne, mit dem Abenteuer, wo dann auch alles Mögliche passiert und Herausforderungen kommen. Und je mehr Herausforderungen dann da sind, umso mehr wächst die Gruppe dann zusammen. Und danach kamen diese Missionseinsätze, da ist das Team quasi schon eine richtige Gruppe. Und dann geht es in diese Dörfer und dann kommt da diese Armut und diese vielen Kinder und alles, was da ist. Und was die Gruppe natürlich herausfordert und noch mehr wachsen lässt. Jeder übernimmt so manche Aufgaben und merkt so, was er gut kann und was er machen soll. Und dann irgendwann kommt die traurige Verabschiedung. Also es war eine wunderschöne Freizeit. Aber wir wissen, dass die Herausforderungen, die von außen so kommen und die auf so einer Freizeit Gott sei Dank immer dazu beitragen, dass die Gruppe mehr zusammenwächst, die können auch Gefahr in sich tragen, eine Gruppe zu spalten. Und zwar durch die Art und Weise, wie die jeweiligen Leute in der Gruppe darauf reagieren. Während so einer Freizeit kann man sich das überhaupt nicht vorstellen. Aber wir wissen, dass es tatsächlich so ist. Wir kennen das. Und darum mein erster Punkt heute Morgen: Sünde bedroht unsere Einheit. Sünde bedroht unsere Einheit. Die Gemeinde, unsere Gemeinschaft, unsere Verbundenheit, die sind bedroht. Und zwar immer. Sie sind bedroht durch äußere Einflüsse, aber auch durch Anfechtung von innen. So erlebte das die Gemeinde in Philippi. Sie hatten diese äußerlichen Bedrohungen, Verfolgung und so weiter. Und sie hatten auch Probleme im Inneren. Und eben oftmals ist es so, dass die äußeren Bedrohungen zu den inneren Problemen führen. Ja, die einen reagieren eben so darauf und die anderen wieder anders. Und das kann zu Spaltung und Zwietracht führen. Aktuelles Beispiel ist natürlich die Corona-Krise, die einfach zu einer Zerreißprobe für Gemeinden wird. Ich höre das von sehr, sehr vielen Gemeinden, überall so ungefähr dasselbe Bild. Es gibt ein paar, die haben mehr Befürchtungen. Es gibt ein paar, die sagen, stellt euch nicht so an, das ist doch nicht so schlimm. Es gibt ein paar, die sagen, seid ihr verrückt, diese ganze Zinnober mitzumachen. Ja, es gibt die verschiedenen Gruppierungen in fast jeder Gemeinde und mal mehr, mal weniger wird dann das so eine Sache, die von außen kommt, die erstmal mit dem Evangelium ja gar nichts zu tun hat, kann zu einer Zerreißprobe für die Gemeinde werden. Bei den Philippern damals, da drohte auch nicht gleich die Gemeindespaltung. Paulus war ja, liebte diese Gemeinde und wir merken im Philipperbrief, dass das eine gute Gemeinde war. Aber die Gemeinde drohte auseinander zu driften. Wir sind eine Versammlung von Kindern Gottes. Fakt ist, wir sind trotzdem alle Sünder. Und das hat immer das Potenzial, dass es Kräfte gibt, die uns auseinandertreiben. Und das bedeutet für uns, dass wir immer um unsere Einheit bemüht sein müssen. Wir können uns nicht auf irgendeiner schwammigen Zusammengehörigkeitsgefühl ausruhen, sondern wir müssen tatsächlich aktiv um unsere Gemeinschaft, um unsere Einheit kämpfen. Und wisst ihr, wo dieses Ringen um Einheit, um unsere herzliche Gemeinschaft hauptsächlich stattfindet? Im Kopf, in unserem Denken. Ich komme dann dazu, ich möchte nochmal diese Verse lesen hier, 1 Vers 27, wo Paulus von diesem Kampf spricht, wo es um Einheit geht. Nur führt euer Leben des Evangeliums von Christus würdig, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin und von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Dass ihr euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber die Errettung ist, und zwar von Gott. Und jetzt hört, was er hier schreibt. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Kämpfe im Glauben, die sind nicht nur ein Siegel für die Echtheit des Glaubens. Dass es Kämpfe gibt, dass es Probleme gibt, dass es da Kräfte gibt, die hier auch auseinandertreiben oder in Gemeinden auseinandertreiben, das ist ein Siegel für die Echtheit des Glaubens. Kämpfe müssen kommen. Aber sie sind nicht nur ein Siegel für die Echtheit des Glaubens, sondern, was hat er geschrieben? Sie sind ein Geschenk für uns. Ja? Uns wurde die Gnade verliehen. Durch die Anfechtung, durch die Kämpfe wachsen wir im Glauben. Im Glauben zu wachsen bedeutet immer, mehr mit Christus zusammenzuwachsen. Und wer mehr mit Christus zusammenkommt, der kommt auch immer mehr mit denen zusammen, in denen Christus hier auch ist. Man wächst mit anderen tiefer zusammen. Kämpfe im Glauben bedeutet, dass wir im Glauben wachsen und das heißt, wir dürfen Christus dann auf besondere Art und Weise in der Welt bezeugen. Wir dürfen ihn verherrlichen. Das führt uns zum zweiten Punkt, Gott segnet unsere Einheit. Gott segnet unsere Einheit. Gott steht uns in unserem Glaubenskampf bei. Er wirkt durch seinen Geist in jedem von uns und in unserer Gemeinde. Und darauf weist Paulus die Philipper erstmal hin. Ja? Ich weiß, dass da Probleme in eurer Gemeinde sind. Aber wisst ihr was? Schaut doch nicht gleich auf die Probleme, schaut doch erstmal auf den Segen Gottes. Schaut doch da mal darauf, was der Geist Gottes in eurer Gemeinde gewirkt hat. Kapitel 2, Vers 1. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Das sind Dinge, die Gott uns gibt, die er durch seinen Geist wirkt, die er durch seinen Geist ermöglicht. Das Schwierigste, was uns wahrscheinlich am schwersten fällt, das kommt hier gleich zuerst, Ermahnung in Christus. Gibt es Ermahnung in Christus? Wisst ihr was? Tatsächlich, wir dürfen uns einander ermahnen. Wir dürfen das Schwierige oder das ernste Gespräch suchen. Wir sollen es machen, wenn es nötig ist. Und ich muss dann, wenn ich das mache, nicht befürchten, dass der andere, bloß weil ich ihn mal eine kritische Sache sage, mich nicht mehr mag. Sondern ich kann davon ausgehen, dass er dankbar ist dafür. Und wenn er nicht dankbar dafür ist, dann kann ich trotzdem davon ausgehen, dass Gott es gebraucht in seinem Leben zum Segen. Und dann das nächste ist Zuspruch der Liebe. Gibt es Zuspruch der Liebe? Das ist hier Kommunikation. Ja? Wir dürfen und wir müssen uns die Liebe zusprechen. Wir sollen es aussprechen. Wir haben im Hohelied der Liebe gehört, Liebe ist vor allen Dingen aktiv. Sie handelt, sie tut etwas. Aber das heißt nicht, dass unsere Worte keine Rolle spielen. Im Gegenteil. Die Gemeinschaft, die Verbundenheit hängt natürlich aufs Engste mit unserer Kommunikation zusammen. Wie wir uns austauschen, was wir von uns preisgeben, was wir von anderen wissen, was wir miteinander teilen über unser Inneres. Und wie schwer fällt es uns, dem anderen offen unsere Liebe zu sagen und zu erklären und zuzusprechen. Kennen wir ja von früher, ne? Man war irgendwann verliebt und will man halt dem Mädchen oder dem Jungen das sagen und irgendwie mache ich das. Aber das ist ja nur dieses, ja, verliebt sein. Trotzdem, wie schwer ist es in der Ehe oder auch in der Gemeinde, sich die Zuneigung und Liebe wirklich mal auszusprechen, zuzusprechen. Aber wir haben, was sagt Paulus, Gemeinschaft des Geistes. Wir sind zutiefst verbunden und wir können uns diese Verbundenheit zusprechen. Früher hat man sich mit Bruder und Schwester angeredet. Das klingt ein bisschen lustig in unseren Ohren, aber das ist jedes Mal so ein Zuspruch. Ja, wenn ich sage Schwester Larissa oder Bruder Klaus oder was auch immer. Ja? Hey, wir sind Geschwister, wow. So sehr wie du selbst braucht jeder diesen Zuspruch. Wir brauchen das doch, oder? Dass mal jemand mal sagt, was Gutes sagt. Und so geht es den anderen auch. Und wenn wir uns austauschen über unseren Glauben, über unsere Kämpfe, über unsere Liebe und auch über unsere Sünde und Probleme, wisst ihr, was dann geschieht? Dann wird die Herzlichkeit und das Erbarmen wachsen. Es wird uns nicht schwerfallen, herzlich und mit Erbarmen miteinander umzugehen. Es wird zunehmen. Auf der Sommerfreizeit hatte ich auch dieses Thema und deshalb habe ich jetzt auch das als Predigttext genommen, weil ich einfach nicht so viel Zeit hatte, im Urlaub noch eine Predigt vorzubereiten. Und ich habe die Jugendlichen dann, wollte ich einfach animieren, hey, fangt an, euch doch mal auszutauschen, zu kommunizieren, geistliche Gemeinschaft zu haben, geistliche Freundschaft zu bilden. Ja? Und es hilft einfach, wenn man da mal drei Fragen in die Hand bekommt, über die man sich austauscht. Denn wenn ich einfach nur sage, sprecht euch die Liebe zu und seid geistlich, ist ja wie. Ja? Und ich dachte mir, ach komm, das hat so gut funktioniert mit den Jugendlichen, die haben da Stunden oder hätten Stunden gequatscht, ich musste dann irgendwann wieder zusammenpfeifen, drucke ich das für euch auch aus. Ja? Einfach mal drei Fragen, wo man so ein bisschen mal sich unterhalten kann und nehmt einfach diese Zettel mit nach Hause oder dann hier beim Kirchencafé kann man auch mit dem nötigen Sicherheitsabstand sich über diese Frage unterhalten. Geistlich, man muss man nicht eng aufeinander hängen, das geht genauso gut. Die erste Frage, wie bist du zum Glauben gekommen? Oder wie oder wann bist du erste bewusste Schritte im Glauben gegangen? Tauscht euch mal darüber aus, es ist schön, das voneinander zu wissen. Zweite Frage, erzähle von einem geistlichen Erlebnis, welches dich besonders prägt. Du merkst, das war irgendwas Besonderes, das hat mich geprägt, das hatte Einfluss, da hat sich was verändert. Und dritte Frage, sprich über einen geistlichen Bereich, in dem du wachsen musst, in dem es dir schwerfällt. Also nehmt euch einfach mal diese Zettel und kommt doch mal vielleicht heute ins Gespräch miteinander und genießt das, ein bisschen was vom anderen zu erfahren oder auch von sich selbst dem anderen zu berichten. Im Ringen um Einheit, um herzliche, tiefe Gemeinschaft, lasst uns einfach nach diesem geistlichen Austausch und Zuspruch streben. Und wenn wir das machen, können wir uns daran erfreuen, was Gott in uns, in unserer Gemeinde, im anderen gewirkt hat und schon eben geschenkt hat. Und nun, nachdem Paulus sozusagen den Blick erstmal auf diesen Segen Gottes und auf die Hilfen Gottes gelenkt hat, nun kommt er auf wichtige Schritte für unseren Kampf um Einheit. Und damit komme ich zum dritten Punkt: Wir kämpfen um Einheit. Und jetzt hier drei Dinge, die er erwähnt oder besonders betont. Das erste ist eine gemeinsame Ausrichtung auf das Evangelium. Eine gemeinsame Ausrichtung auf das Evangelium. Ja, Vers 2, Kapitel 2. So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. So, was ist das, was uns eint? Es ist Christus, es ist das Evangelium. Ne? Darauf kommt ja Paulus dann, in Vers 5 bis 11. Ne? Seid aber so gesinnt wie Christus, und dann kommt das Evangelium. Das ist das, was, in dem wir einig sein sollen. Und wie wichtig es ist, gerade wenn da Dinge sind, die die Kraft haben, uns auseinanderzudringen, dass wir dieses Zentrum haben, diese gemeinsame Ausrichtung auf das Evangelium. Also besinnen wir uns auf das, was uns eint. Paulus sagt im Kapitel 3, Vers 15, nachdem er so ein paar Sachen schon mit den Philippern in diesem Brief sozusagen besprochen hat: Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein, so wie er es eben gerade erklärt hat in den Versen davor. Und wenn ihr über etwas anders denkt, kann es sein, dass es verschiedene Meinungen zu verschiedenen Themen gibt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Also Gott wird euch schon weiterführen, dass ihr dann irgendwie erkennt, was das Richtige ist. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, wo auch die Unterschiede sind, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Dieselbe Richtschnur, dasselbe erstreben. Ja, was? Christus. Das Evangelium, seine Verherrlichung, darum geht's. Also wir können in manchen Bereichen verschiedener Meinung sein. Und klar, die Politik und manche Entwicklungen liefern uns in den letzten Jahren wahrhaft genug Stoff dafür. Und es ist auch klar, dass es nicht egal ist, wie man denkt und wie man steht und von was man überzeugt ist. Es ist nicht egal. Es gibt Wahrheit und es gibt Lüge. Und wir leben in einer Welt, in der ein Kampf tobt zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Gott und dem Teufel. Auch wenn Christus den Sieg schon errungen hat, dieser Kampf, der tobt. Und das hat Einfluss auf uns, auf unser Denken, auf unsere Gemeinschaft. Und was können wir jetzt tun? Lasst uns vor allem gemeinsam nach einem streben, nach Christus. Wenn er unser Zentrum ist, dann ist die Kraft, die uns verbindet, immer größer als die Kräfte, die uns auseinandertreiben. Also kannst du überlegen, gut, jetzt gibt es die und die Problematik oder hier gibt es eine Spannung oder hier gibt es ein Problem, was weiß ich immer, einen Streit. Und dann kannst du nachdenken, okay, was soll ich jetzt sagen, was soll ich jetzt tun, was soll ich jetzt denken, was Christus wirklich ehrt, was dem Evangelium wirklich entspricht. Was hätte Christus jetzt getan? Was würde Christus jetzt machen, wenn er neben mir steht? Was würde er jetzt sagen? Diese Fragen müssen wir uns stellen. Paulus spricht hier in diesem Absatz von unserem Denken und dass wir eben so denken sollen, dass wir so gesinnt sein sollen, wie es Christus auch war. Also unsere Einheit hat mit unserem Denken zu tun. Oder wie ich schon gesagt habe, eines der Hauptkampffelder für unsere Gemeinschaft liegt eben nicht in den äußeren Anfechtungen, sondern in unserem eigenen Denken. Und damit komme ich zu diesem zweiten Hinweis, den Paulus uns hier für diesen Kampf um die Einheit gibt. In deinem Kopf ist das Hauptkampffeld für die Einheit der Gemeinde. Vers 3, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Selbstsucht und Ehrgeiz. Selbstsucht ist Eigennutz, ja, Hauptsache ich. Erstmal muss ich sehen, wo ich bleibe. Meine Meinung zählt und so weiter, dieses Denken. Und wisst ihr, das ist das natürliche Denken des Menschen. Das ist uns angeboren und das wird von der Gesellschaft immer noch weiter verperfektioniert. Es wird trainiert. Das ist unsere Denke. Ehrgeiz, was er noch sagt, das ist Geltungssucht. Wer weiß, was man selbst in Christus alles hat? Dass er uns alles gibt, alles, was wir wirklich brauchen, dass er uns das Leben gibt, der wird davon befreit. Der kann dann sagen wie Paulus, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Und dann habe ich keine Geltungssucht mehr oder keine Selbstsucht. Christus gibt mir ja alles. Der Mensch meint natürlich trotzdem Defizite zu haben, Dinge, die er braucht, Dinge, die ihm zustehen und um die er kämpfen muss. Und darum fällt es dem Mensch, und ich falle von Demut besonders den Männern, besonders schwer, eben demütig zu sein, weil sie wissen, dass sie alles am besten können. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Man kann nach außen sehr demütig sein, man kann freundlich sein, aber im Kopf weiß man, naja, der kann ja nichts dafür, aber ich weiß schon, wo es lang geht. Wie viele zwischenmenschliche Probleme haben wir, weil wir überheblich sind, weil wir eingebildet sind, weil wir meinen, Recht zu haben oder gerechtfertigte Ansprüche zu haben. Und Paulus sagt ganz klar, das darf bei euch keinen Platz haben. Wenn solche Gedanken schon alleine kommen, schiebe einen Riegel davor. Merkt ihr, der Kampfplatz ist unser Denken. Und doch, das ist ein Thema, wo wir drüber sprechen sollten, miteinander uns austauschen, Erfahrungen berichten, einfach uns helfen. Und wenn wir uns gegenseitig austauschen über unsere eigenen Schwächen und Probleme, dann wird es uns helfen, verständnisvoll und gnädig und barmherzig miteinander umzugehen. Und wie sollte jetzt denn unser Denken konkret geprägt sein? Das Wort Denken, das prägt diese Verse im Griechischen. Das kommt hier, auch wenn es im Deutschen nicht so steht, aber es kommt im Griechischen 4-mal vor. Die ersten beiden Mal im Vers 2. Und das ist schon genial gemacht. Da merkt man, dass in der Bibel kein Wort einfach nur so irgendwie mal hingeschrieben ist. Es macht alles Sinn. Vers 2, Kapitel 2, Vers 2. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Dort steht wörtlich, dass ihr das Gleiche denkt, dass ihr gleich denkt. Dann kommt gleiche Liebe habt, einmütig. Einmütig heißt Seelenverbundenheit. Toll, oder? Seelenverbundenheit. Und einträchtig seid, das steht wieder Denken, das eine denkend. Also, merkt ihr, das ist ein Rahmen. Am Anfang Gleichdenken, am Ende das eine denkend und das rahmt was ein? Die Liebe und die Seelenverbundenheit. Wenn wir Gleichdenken, einmütig denken, dann haben wir die Liebe und die Seelenverbundenheit. Bedeutet das, dass wir alle völlig gleich sein müssen? Dass wir sozusagen die gleiche Denke haben müssen, dass wir die gleichen Überzeugungen haben müssen? Und erst dann haben wir diese Liebe und diese Einheit. Nein, das bedeutet es nicht. Einheit bedeutet in der Bibel nicht, dass alle gleich sind. Wir glauben an einen dreieinen Gott. Wir haben das in der Gemeinde gehört. Jeder ist anders und wir brauchen das, dass wir verschieden sind, weil wir nur so uns ergänzen können und den Leib Christi darstellen können. Mann und Frau, total verschieden. In der Ehe bilden sie eine Einheit. Also Einheit bedeutet nicht, dass alle gleich sind. Nun, was bedeutet es dann? Und den Schlüssel finden wir hier in den nächsten zwei Versen. Auch hier ist wieder das entscheidende Wort, das Wort Denken. Denn dieses Wort Denken steckt in dem Wort Demut drin. Vers 3, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut, und das heißt, dass man niedrig von sich denkt, wird wörtlich übersetzt. Niedrig von sich selbst denken. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das ist der Schlüssel zur Einheit, die Demut. Also indem ich niedrig von mir denke und so den anderen höher achten kann als mich selbst. Also demütig zu sein, heißt nicht, dass ich sage, naja, der andere kann ja nichts dafür, ich werde ihn irgendwie ertragen und bin weiterhin freundlich zu ihm. Sondern, dass ich niedrig von mir denke und hoch vom anderen. Und das wahre Hindernis für die Einheit ist also nicht, dass es Unterschiede gibt, die sind ja gerade wichtig, um sich zu ergänzen, sondern es ist eben der Hochmut. Wir haben Spannungen, wenn wir welche haben, wenn welche kommen, nicht, weil der das gemacht hat und die hat das gesagt und das war nicht in Ordnung und der hat mich schräg angeguckt oder, sondern wegen unserem hochmütigen Denken. Das ist der Grund für das Auseinanderdriften einer Gemeinde. Nun, wie kann ich denn jetzt von mir niedrig denken und hoch vom anderen? Wenn das uns so angeboren ist und so eintrainiert ist, dass wir von uns überzeugt sind und sei es, dass ich es auf die Schiene des Selbstmitleides mache, aber auch dann stelle ich mich im Mittelpunkt. Nicht immer sage, ich kann das alles nicht, ich bin immer der Arme und ich bin immer dran und so. Allen geht es besser, das ist auch eine Art und Weise, nur wie ich mich in den Mittelpunkt stelle und hoch von mir denke. Wie kann ich das machen? Niedrig von mir denken und hoch vom anderen. Nun stell dir einfach die Frage, wer ist der Mensch, den du am besten kennst? Sind es deine Kinder? Ist es dein Mann, deine Frau, deine beste Freundin, deine Mama, Papa? Wer ist der Mensch, den du am besten kennst? Es bist immer du selbst. Keiner kennt dich so gut wie du selbst. Und du bist der, den du am besten kennst. So ist das. Du kennst dein Herz, du kennst deine Gesinnung am allerbesten. Vielleicht ist sie dir nicht so bewusst, vielleicht musst du mal reflektieren, dich mal in dich hören, mal wirklich dich hinterfragen. Was bleibt dabei? Du bist der, der dich am besten kennt. Du kennst deinen Eigennutz und deinen Egoismus und alles, was dich antreibt. Du kannst dich am besten fragen, warum mache ich eigentlich das, was ich mache? Warum bin ich jetzt so auf Prass? Warum stört mich das? Warum? Und dieser Blick auf dich selbst, wenn er ehrlich ist, der wird es dir ermöglichen, niedrig von dir zu denken, demütig zu werden und dann eben dadurch auch höher vom anderen. Das hilft dir gegen Rechthaberei und Überheblichkeit. Das ist dieser Kampf. Das Erste ist, wenn wir merken, dass diese Gedanken kommen, dass ich diesen Gedanken der Überheblichkeit der Selbstsucht einen Riegel vorschiebe. Sie sagen, ich mache hier nicht mit, ich höre hier auf, ich will das nicht immer wieder weiterdenken. Und dann kommt der nächste Schritt, dass ich mich hinterfrage und dass ich meine eigene Verlorenheit und Hilfsbedürftigkeit wieder erkenne, weil ich darüber nachdenke. Und dann kommt der entscheidende letzte Schritt in diesem Kampf in unserem Denken, dass ich mein Denken auf Christus ausrichte, auf das Kreuz. Dass ich dann daran denke, was hat Christus für mich getan, obwohl ich so bin, wie ich bin? Und was kann ich denn jetzt für Christus tun, um ihm wirklich die Ehre zu geben in dieser Situation? Und so zu denken, das ist nicht einfach, das ist erst recht nicht populär. Das wird komplett andersrum propagiert. Du musst unbedingt ein hohes Selbstwertgefühl haben. Du musst dir selbst treu sein. Du musst dich selbst verwirklichen. Du musst dich selbst lieben. Du musst zu dir selbst stehen und du musst einfach sehen, wo du bleibst. Und Paulus sagt, dieses Denken, dieses egoistische Denken, das hilft euch kein Stück weiter. Nicht der Gemeinschaft, aber auch dir persönlich nicht. Es wird dir nicht helfen. Dieses Denken, wie geht es mir besser? Was kann ich machen, damit ich vorankomme? Dieses Denken bringt dich nicht voran. Nein, es schwächt dich, es schadet euch und es spaltet die Gemeinde. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das des Anderen. Das, was dem Anderen dient. So definiert Gott Liebe. Ja? Wir hatten das Hohelied der Liebe, 1. Korinther 13, Vers 5. Die Liebe sucht nicht das Ihre, sondern das, was dem Anderen dient. Und das klingt doch schön, oder? So wollen wir leben. So wollen wir gerne den anderen achten und lieben und dienen. Und das klappt doch auch immer wieder. Kann ich jedenfalls so von euch bezeugen. Bis zu dem Punkt, wo der andere mich verletzt. Wo er sich an mir versündigt. Ja, einmal ist es passiert, schwamm drüber. Jetzt hat er es wieder gemacht. Und vielleicht nochmal. Vielleicht hat er es ständig. Immer wieder verletzt er mich. Immer wieder diese Art. Und spätestens dann brechen all diese schönen Gedanken von Demut und Achtung. Und wir haben uns ja alle so lieb zusammen. Wie so ein Kartenhaus. Kann man sich gut vorstellen, das Kartenhaus. Ne? Und dann eine Verletzung. Ah, ist noch gut gegangen. Noch eine. Und jetzt kommt die Handschuhe und dann bricht alles schon zusammen. Und was kommt dann hoch? Nach der Verletzung? Bitterkeit. Verachtung. Zorn und Wut oder Resignation. Ja, ich lasse den anderen in Ruhe oder ich werde freundlich bleiben, aber was ist in unserem Herzen dann wirklich los? Merkt ihr, das ist ein Kampf in unseren Gedanken. Dort ist das Hauptkampffeld. Und darum müssen wir Philipper 2, 5 bis 11 tief in unserem Herzen und tief in unsere Gedanken eingeprägt haben. Geht heute nach Hause und lernt das auswendig. Jeder Christ sollte diese Verse auswendig kennen, damit er sie wirklich tief in sich drin hat. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Das ist der dritte Schritt, den Paulus uns für diesen Kampf um Einheit gibt. Jesu Kreuz muss unser Denken bestimmen. Jesu Kreuz muss unser Denken bestimmen. Warum musste sich Christus so über alle Maßen erniedrigen? Warum musste er zum Diener werden? Nun, weil es der einzige Weg war, weil es nötig war, um dich und mich zu retten. Wegen unserer Schuld, wegen unserer Lieblosigkeit, wegen unserem egoistischen, selbstsüchtigen Denken und Handeln und Fühlen und Sprechen. Schau auf das, was Christus tat, um dich zu retten. Und schau auf das, wie Christus jeden Tag neu, barmherzig und geduldig mit dir ist. Das ist der erste Schritt, dass wir darauf schauen. Das hilft uns in unserem Denken, in die richtige Richtung zu gehen. Das macht uns dankbar und demütig. Und dann kommt der zweite Schritt. Folge ihm nach. Und zwar schon in deinem Denken. Folge Christus nach, und zwar schon in deinem Denken. Seid so gesinnt, also denkt so, wie Christus dachte. Das ist das vierte Denken in diesem Abschnitt. Seid so gesinnt, denkt so, wie Christus dachte. Und ich lese den Vers 6 nochmal in einer anderen Übersetzung. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Er hielt es nicht fest wie ein Räuber seine Beute. Das ist jetzt meins und da kämpfe ich drum. Er nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Was hatte er denn für eine Macht? Er war Gott. Er war in Herrlichkeit. Er war der gerechte Gott und er hatte die Macht und das Anrecht, sogar die Pflicht, jeden Menschen aufgrund seiner Sünde zu richten. Die Sünde, unsere Sünde, war seine Macht, dass er uns richten konnte. Aber er hat diese Macht nicht ausgenutzt, seine ganze göttliche Macht, um uns zu richten, sondern er hat diese, seine göttliche Macht, ausgenutzt, um uns zu retten. Und das geschah eben zunächst dadurch, dass er selbst auf seine Macht verzichtete, dass er Mensch wurde, ja, dass er sich kreuzigen ließ. Nun, wenn ich jetzt sage, wir müssen Christus nachfolgen, schon in unserem Denken, was meine ich damit? Wir sollen so gesinnt sein, wie Christus auch war. Gut, wie können wir das auf uns anwenden? Was ist denn die Macht, die wir haben gegen die anderen? Die Sünde der anderen an uns. Das ist die Macht, die ich habe. Der hat mir jetzt das getan. Das geht nicht. Jetzt muss er sehen, wo er bleibt. Jetzt habe ich das Recht auch ihm. Oder jedenfalls zu sagen, das geht nicht mehr. Versteht ihr, das ist das Mittel des Teufels. Es passiert irgendwas durch Sünde und dann kommt der Teufel und legt uns diese Waffe in. Ja, schau hier, jetzt hast du was in der Hand gegen den. Wenn dann nochmal was passiert, spätestens dann solltest du aber zurückschlagen. Das ist die Macht, die wir gegen andere haben oder meinen zu haben. Und klar, wir können nicht wie Christus die Strafe für andere tragen, jedenfalls in den seltensten Fällen, dass wir mal irgendwie was wieder gut machen für andere. Vor Gott können wir es sowieso nicht. Was bedeutet es nun, dass wir die Macht gegen andere, die wir gegen andere haben, nicht ausnutzen? Indem wir ihnen dienen, uns unter sie ordnen, indem wir ihnen helfen und sie lieben und achten, obwohl sie es nicht verdient haben. Wir behandeln sie als geliebte Kinder Gottes. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, diese Worte über dein Leiden, Sterben, Auferstehen und erhöht werden, die sind so gewaltig. Und ich bitte dich, präge sie in unsere Herzen. Lass ihre Herrlichkeit und ihre Schönheit auch in den dunkelsten Winkeln in unserem Herzen erstrahlen. Herr, alles in uns denkt hoch über uns und zuerst an uns und niedrig vom anderen. Aber du hast an uns gedacht und uns dadurch gerettet. Präge mit diesem Evangelium unser Denken. Herr Jesus, wir bekennen dir und wir können es erfahren und sehen, dass unsere Einheit bedroht ist, die Einheit, die du geschaffen hast. Deshalb bitte ich dich, Herr Jesus, wirke du Liebe in uns, die kräftiger ist als die Kräfte, die uns auseinandertreiben. Amen. Und es gibt ein schönes Lied, was wir dazu